Bremen 2 Gesprächszeit.
Zu Gast in der Bremen 2 Gesprächszeit sind heute die besten Hobbyköche Deutschlands und Kochbuch-Bestseller Manuel Wassmer und Verena Scheidel. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Und weil ihr beide mir Bremer Tapas mitgebracht habt, haben wir uns gerade spontan das Du angeboten. Ich denke, da werden unsere Hörer Verständnis haben. Verena, magst du mal kurz zeigen, was du mitgebracht hast? Du hast da so ein Tablett mit Gläsern,
genau,
mit grüner Füllung.
Ja, jetzt darfst du mal raten, was Grüne sein könnte, wenn es um Bremen geht, also um bremische Gerichte.
Ich tippe auf Grünkohl.
Ha, Treffer.
Richtig.
Großartig, okay.
100 Punkte.
Und dann, Manuel, haben wir hier noch eine Schale, das sieht für mich nach Krabben aus.
Genau, das sind Krabben, Nordseekrabben, die auf dieses Grünkohlmus dann angerichtet werden.
Okay, und dann haben wir hier noch, sind das Chips oder was sehe ich da?
Kartoffelchips.
Kartoffelchips.
Aber das ist die Deko dann für
oben
drauf.
Ach so, natürlich.
Aber
okay.
Selbst gemacht. Also sehen zwar aus wie aus der Tüte, aber es ist wirklich handgemacht.
Alles andere hätte mich auch sehr überrascht. Die beiden machen das nicht nur einfach so zum Spaß, sondern auch wettbewerbsmäßig. Wie ich schon sagte, sie sind die besten Hobbyköche Deutschlands. Sie haben mehrere Kochbücher zusammen rausgebracht. Das jüngste, Schwarzwälder Tapas 2, wurde 2018 bei den Gourmand Cookbook Awards in China in der Kategorie Bestes Kochbuch des Jahres mit dem Prädikat Best in the World ausgezeichnet. Das darf man Kochbuch-Oscar nennen, oder?
Ja.
Okay. Wie ihr so gut geworden seid, wie ihr dazu gekommen seid, zu solchen Wettbewerben anzutreten, wie ihr euch das alles beigebracht habt, darüber sprechen wir gleich in der Bremen 2 Gesprächszeit. Mein Name ist Stefanie Giese. Vor rund 11 Jahren haben sich die inzwischen mehrfach ausgezeichneten Hobbyköche Manuel Wassmer und Verena Scheidel privat kennengelernt, bevor ihre gemeinsame Karriere begann. Verena, ist das eigentlich noch Hobby oder ist das schon Karriere?
Es ist tatsächlich immer noch Hobby.
Ja.
Aber ein sehr intensives Hobby.
Ich muss dich gleich noch was fragen. Ich habe gelesen, als ihr beide euch kennengelernt habt, da mochtest du noch keine Meeresfrüchte.
Und nicht nur das, also noch viel mehr.
Und dann hat er dir Meeresfrüchte serviert?
Ja.
Und wie war das?
Das hat er ganz clever gemacht. Das hat er in einer schönen Sahnesoße gemacht, mit Champignons noch, unter einer Käsehaube, in einer Muschelschale.
Manuel, wusstest du das, dass sie keine Meeresfrüchte mag?
Ja, ich habe sowas schon vorher gehört und ich finde es ein total leckeres Gericht und man hat es ja nicht gesehen und das war der Kniff.
Man hat es natürlich immer mit dem leckeren gratinierten Käse zusammengegessen und seitdem esse ich Meeresfrüchte. Okay. Und auch vieles andere noch. Also ich war wirklich keine gute Esserin.
Manuel, du hast gedacht, ich werde sie schon überzeugen. Wenn ich das nur richtig mache, dann wird ihr das schon schmecken.
Ja, das war halt die Prüfung. Prüfe, dass ich ewig bin.
Ich weiß nicht, also wenn es mein Date gewesen wäre, ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, weil ich esse selber keine Meeresfrüchte und ich kenne das. Wenn ich sage, Fisch, dann wird man immer so mitleidig angeguckt, als sei man irgendwie engstirnig oder nicht experimentierfreundlich. Wie war das bei dir, Verena? Hattest du ein komisches Gefühl zu sagen, eigentlich esse ich gar keine Meeresfrüchte?
Ja gut, es waren jetzt in Anführungsstrichen nur Garnelen. Also mit Muscheln bin ich jetzt heute noch vorsichtig. Also das bin ich heute noch kein Freund von. Und Tintenfisch, ja, esse ich aber. Aber muss auch nicht unbedingt sein. Wobei ich das mittlerweile eigentlich fast lieber esse als Manuel. Also in manchen Dingen habe ich ihn schon überholt.
Okay, alles klar. Dann muss ich vielleicht noch ein bisschen arbeiten an meiner Experimentierfreundlichkeit.
Ja, aber es ist wirklich eine reine Kopfsache. Also
okay, gut.
Wenn der Schalter mal umgelegt ist, dann geht es ganz einfach und dann schmeckt es auch wirklich.
Sag sowas nicht. Ich muss das auch noch machen. Zu diesem Zeitpunkt, als ihr euch kennengelernt habt, oder ich frage mal ganz anders, wie habt ihr euch denn kennengelernt, ihr beide?
Ja, ganz unspektakulär übers Internet. Tatsächlich, obwohl wir noch ein paar Meter auseinander gewohnt haben.
Was ist denn daran unspektakulär? Ist doch schön.
Ja.
Und wann habt ihr gemerkt, Kochen ist etwas, was wir beide gerne mögen, Manuel? Wann hast du gemerkt, das ist irgendwie sowas?
Mir kam relativ schnell dann zusammen. Also bei uns ging immer alles ziemlich stimmig. Und das haben wir relativ bald gemerkt, dass wir beide Spaß dran haben. Verena hat sich noch an manche Zutaten rantrauen müssen, weil sie die selber eben nicht so gemocht hat. Aber das hat sich ziemlich schnell entwickelt, wobei das mir so richtig intensiv als Hobby betreiben, das ist jetzt, würde ich sagen, so 4-5 Jahre erst her.
Als ihr euch kennengelernt habt, warst du, was das Kochen angeht, weiter als Verena?
Ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich es besser konnte, aber ich habe halt das schon öfters gemacht und viel für mich gekocht.
Ja, er hat ja schon lange allein gelebt. Ich habe noch mit Mutti zusammen gewohnt bis zuletzt und dann hat man doch nicht so freie Hand, ist ja klar.
Und wie war das dann, mit ihm gemeinsam zu kochen? Also hattest du das Gefühl, so ich muss hier ein bisschen aufholen oder ging das gleich?
Nee, das eigentlich gar nicht. Aber am Anfang sind manchmal schon die Fetzen geflogen. Ja, bis man sich einfach kennengelernt hat in der Küche. Also es war nicht immer einfach.
Ihr wohnt ja inzwischen dann auch zusammen. Ihr habt so eine totale High-End-Küche mit Steinofen, Backofen und Sous-Vide-Garer und wirklich allem Pipapo. War das eigentlich jemals ein Streitpunkt, dass ihr sowas einbaut oder wart ihr euch da jederzeit einig?
Nee, also mit der ganzen Kocherei, muss ich sagen, ziehen wir beide an einem Strang. Also das ist jetzt nicht, dass ich das will und Verena mitläuft oder so oder umgekehrt, sondern das ist beide so unser Hobby.
Das kam so eins zum anderen eigentlich.
Ja.
Und wir haben eigentlich die Geräte, die wir haben, eigentlich immer gemeinsam.
Wir haben sogar die ganze Küche selbst geplant und auch selbst gebaut. Verena hat sie gezeichnet, sie ist ja technische Zeichnerin. Mhm. Und wir haben wirklich alles im Eigenbau, so wie es für uns perfekt war, gemacht.
Darauf wollte ich noch kommen. Ihr seid nämlich eigentlich hauptberuflich keine Köche, sondern ihr habt wirklich absolute Fulltime-Jobs. Also du bist selbstständiger Lichtgestalter und du, Verena, bist technische Zeichnerin. Wie kriegt man denn so ein Hobby und einen Fulltime-Job unter einen Hut?
Ja gut, es ist schon ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, das zeitlich alles hinzubekommen, weil gerade in dieser Kochbuchzeit, das war eine sehr, sehr intensive Zeit, da haben wir halt wirklich jede freie Minute für diese Bücher genutzt. Das sind halt auch Freunde und sonstiges auch ein bisschen zu kurz gekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber man hat halt nur begrenzte Zeit am Tag.
Ne? Mhm. Verena, das heißt aber, wenn ihr abends nach Hause kommt, also ihr geht schon jeden Abend noch in die Küche und macht auch etwas noch zum Trainieren, zum Experimentieren.
Während der Kochbuchphase? Ja. Und aber jetzt auch nicht jeden Abend. Also muss man halt an den Wochenenden mehr machen und halt der ganze Urlaub geht halt drauf.
Hat man da jeden Tag gleichermaßen Lust drauf? Weil ich meine, Fitnessstudio ist auch etwas, wo man zwischendurch mal sagen muss, jetzt komm schon, du hast es dir vorgenommen.
Also ich finde, das Kochen ist so ein Ding, man muss den Kopf frei haben. Also man kann es nicht erzwingen. Und wir haben auch Phasen gehabt, wo wir total raus waren. Wo wir uns einfach mal nichts mehr eingefallen. So wie so ein Blackout. Also uns ist nichts mehr eingefallen, es hat nichts mehr geklappt und dann hat man wieder eine Weile gebraucht, hat sie einfach, ja. Man muss dann auch mal abschalten, mal wirklich mal rausgehen in die, an die frische Luft, mit unserem Hund spazieren gehen. Ja, wenn wir dann mal wieder dran waren, gell, wenn wir dann so ein Rezept hatten, dann hat man das zweite schnell gehabt und das dritte auch. Also es ist wirklich so.
Ja, aber wir waren schon ziemlich oft an der Geschichte. Also wir haben öfters mal gesagt, so, wir nehmen uns jetzt mal eine Auszeit und machen jetzt mal die nächsten zwei Tage nichts. Ja. Und irgendwie standen wir am nächsten Tag doch wieder in der Küche, weil irgendeiner von uns die Idee gehabt hat, oder irgendwas
oder,
zu machen.
Ja, oder wir sprechen halt davon. Also wenn wir halt irgendwo im Urlaub waren oder wann spazieren gehen, dann haben wir halt drüber gesprochen und haben getüftelt ans nächste Rezept. Also ja.
Über die Kochbücher sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Mhm. Aber ich wüsste ganz gerne mal, gibt es bei euch auch einen Abend, wo ihr nach Hause kommt und sagt, ach Mensch, heute tut's auch mal eine Tiefkühlpizza?
Ja, die müssen wir dann erst kaufen.
Ist bei euch nicht vorhanden, kommt nicht vor.
Nee, vorhanden.
Was ist denn das Mindeste, was abends auf den Tisch kommen muss? Was ihr kocht jeden Abend selber?
Ja.
Und mal einen Döner auf die Hand oder eine Pizza zum Abholen?
Ja, wenn es gar nicht geht. Klar, wenn man jetzt unterwegs ist, muss das auch mal sein. Aber
Klingt ein bisschen gequält irgendwie, wenn du das so sagst. Muss auch mal sein.
Ja.
Ihr habt zweimal beim größten deutschen Hobbykochwettbewerb, beim Cooking Cup, den Titel Beste Hobbyköche Deutschlands gewonnen. Einmal gab es Silber. Auf wessen Betreiben habt ihr an diesem Cooking Cup teilgenommen? Wart ihr euch da einig oder hat einer mehr gesagt, ich möchte unbedingt?
Also nee, das muss man jetzt eigentlich weiter zurückspulen. Ja. Es gab noch einen Wettbewerb früher, den ich mal, also das war ein reiner Männerwettbewerb, weil das von einem Männermagazin war. Und da habe ich mit meinem Freund zusammen teilgenommen und Verena war und hat uns unterstützt. Also wir haben beide gemeinsam oder zu dritt eigentlich das Gericht kreiert. Teilnehmen konnte die Verena selber nicht, weil es halt nur Männer zugelassen waren. Und daraufhin haben wir dann von diesem Cooking Cup erfahren. Und das war für uns klar, wir wollen beide mal sowas machen.
Wie bereitet man sich denn auf sowas vor, auf den ersten Cooking Cup?
Oh. Also mir schon sehr intensiv. Man muss auch dazu sagen, der Cooking Cup, da dreht sich's immer um ein anderes Land. Und der erste Wettbewerb, das war das 10-jährige Jubiläum von dem Wettbewerb, und das 10. Mal, wo das stattgefunden hat. Und da war es was Besonderes, es ging nämlich um die Karibik. Und dann muss man sich erstmal informieren. Man muss sich wirklich belesen, was kochen denn die? Also das Ziel war auch Barbados, also da geht dann auch die Finalreise hin, also das Finale quasi von dem Wettbewerb ist dann immer in dem jeweiligen Land. Einmal war es Zypern, also Mittelmeerküche, dann war es Andalusien, da haben wir spanische Tapas gemacht und halt Barbados.
Man muss ja mal sagen, also ihr beide habt neben euren Ausbildungsberufen quasi noch drei weitere Ausbildungsberufe gemacht, nämlich einmal Kochen. Verena, bei dir ist es noch Fotografieren, du bist noch Food-Fotografin dazu und dann Bücher schreiben und verlegen, weil ihr habt auch noch einen eigenen Verlag.
Ja. Aber ungelernt, ne? Verena ist keine gelernte Fotografin.
Ja.
Köcher sind wir auch nicht gelernte. Also wir haben uns das alles selbst beigebracht.
Und wie man das hinkriegt, darüber sprechen wir gleich in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Wenn man die Kochkreationen von Manuel Wassmer und Verena Scheidel sieht und ihre Zutaten liest, also ich sag mal hausgemachte Wurstpraline mit Kirschchutney und Honig-Senfcreme mit Tannenhonig und Sauercreme, sorry, das musste ich jetzt ablesen, dann denkt man, sie seien Profis, das sind sie aber nicht. Lasst uns mal drüber sprechen, wie ihr so gut geworden seid. Manuel, wann hast du zum allerersten Mal in deinem Leben gekocht, weißt du das noch?
Oh, das kann ich gar nicht mehr genau sagen. Als Kind auf jeden Fall. Ne? Also ich habe früher schon unheimlich gern gekocht.
War das das Frühstück, wo du mal ausgerichtet hast?
Ja, also wir haben früher wirklich als Kinder schon die Küche daheim auf den Kopf gestellt. Am Anfang gerne Frühstücksbuffets gerichtet. Da wurde alles aus dem Keller und aus der Küche geholt, was irgendwie da war.
Und Mama fand das gut.
Ja, ne.
Im zweiten Moment. Mama hat wahrscheinlich das Aufstand danach wegräumen müssen.
Wer hat bei dir zu Hause gekocht? War das die Mutter oder die Oma oder der Papa oder?
Also tagtäglich hat meine Mutter zu Hause gekocht, aber mein Vater hat auch immer gern gekocht. Großeltern auch, so wie ich das mitbekommen habe. Und das lag auch so, glaube ich, ein bisschen in der Familie, aber auf einem ganz anderen Level wahrscheinlich.
Mhm. Verena, war das bei dir auch so? War Kochen, hat das eine wichtige Rolle im Familienleben gespielt?
Ja, also meine Mutter hat immer gekocht und mein Vater bis heute nicht, aber ich war immer dabei.
Und das war auch so ein zentrales Element, gemeinsam mit der Familie zu essen.
Ja, ja.
Und das wurde auch so ein bisschen zelebriert.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn ich mich an meine ersten Gerichte erinnere, ich glaube, ich bin gestartet mit Spaghetti mit Tomatensauce und zwar die aus dem Alubeutel, wo es dann den Streukäse noch dazu gibt. Da kann sich, glaube ich, der ein oder andere dran erinnern. Wann und wie war das denn zum Beispiel bei dir, Verena? Dein erstes Gericht, als du meinetwegen gesagt hast, so, ich koche jetzt selber mal was. Was
also
war
ich glaube, ich habe tatsächlich auch mit Spaghetti Bolognese angefangen.
Aber gleich Bolognese, nicht mit Tomatensauce.
Nee.
Natürlich.
Bolognese.
Nach dem Originalrezept.
Also die italienischen Klassiker, eigentlich alle, Lasagne natürlich auch. Und das waren also die Gerichte, wo ich dann angefangen habe, allein zu kochen.
Ausprobiert oder nach Kochbuch? Oder hat Mama gesagt?
Das habe ich mit Mutti halt zusammen gekocht.
Manuel, und bei dir? Was waren bei dir die ersten Gerichte?
Oh, ich muss jetzt so weit zurückspulen, dass ich mich gar nicht mehr ganz genau dran erinnere. Kann aber mit Sicherheit auch so Pasta-Gerichte, aber auf
was
Fleisch
Kinder halt
mit
gerne
Soße
essen.
Und so.
Und was war so der Moment, wo du gemerkt hast, ich möchte eigentlich noch mehr. Ich möchte noch mehr ausprobieren, ich möchte besser werden, ich möchte mir mehr beibringen. Wie kam das? Kam das so ganz langsam?
Eigentlich hatte mir ein befreundetes Pärchen, mit dem wir uns öfters getroffen haben. Und mit denen haben wir immer sehr gern gekocht. Also uns richtig zu so Kochabenden, auch Mottoabenden, verschiedene Kochthemen getroffen. Und da ging das eigentlich so los, dass man gesagt hat, so, oh, Kochen ist ja schon was, wo man auch richtig zelebrieren kann.
Kannst du noch sagen, wie lange das ungefähr her ist, wie viele Jahre das ungefähr her ist?
Ja, das war 2011 rum.
Denn wenn ich mich richtig erinnere, dann kam ja Kochen und Kochshows und Kochbücher so als Lifestyle-Thema hier erst mit, ich sag mal, Jamie Oliver und Tim Mälzer so ins Bewusstsein, dass es auch etwas ist, was man im Fernsehen gerne sieht, auch wenn man es gar nicht unbedingt nachkocht. Also so ging es mir zumindest.
Ja.
Habt ihr Vorbilder? Verena, hast du ein Vorbild, wo du sagst, das ist so ein Fernsehkoch, dem habe ich immer gern zugesehen, der hat mich total inspiriert?
Eigentlich nicht, das werden wir schon oft gefragt, aber ich habe jetzt eigentlich keinen, den ich irgendwie so nachahmen oder...
Nee, also ich finde, die Kulinarik ist eine riesengroße Welt, allein an Zutaten und auch an anderen Köchen und jeder macht was Tolles und ich habe da jetzt auch nicht einer, wo ich sage, das ist jetzt der.
Wir sind jetzt auch keine, die irgendwie nach Kochbuch arbeiten. Also wir wollen so unseren eigenen Stil machen. Und
ja. Also wir waren jetzt auch nie so, dass wir x Kochkurse oder so gemacht haben. Ich glaube, ich habe einen einzigen Kochkurs, den habe ich irgendwie geschenkt gekriegt.
Okay.
Also wir haben uns das wirklich so Selbstlearning by Doing beigebracht. Natürlich schnappt man mal was im Fernseher auf oder schnappt irgendwo im Internet was auf oder in einer Zeitschrift, wo man sagt, Mensch, tolle Grundidee. Da kann man was draus machen.
Das wollte ich dich nämlich gerade fragen, wie viele Kochkurse du eigentlich gemacht hast. Weil wenn man euch beide anrichten sieht, also beide, dann denkt man, okay, Profi. Also hier mit Pinzette im Ärmel, in der Kochjacke und so. Dann
hast du uns gesehen?
Ich habe alles gesehen. Nee, aber wo ich irgendwie dachte, okay, das sieht aus nach einem Profi. So wie der anrichtet mit einer Pinzette und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Wie lernt man denn sowas?
Ja, wie gesagt, selbst beigebracht und durch die Wettbewerbe, da versucht man sich halt immer mehr zu steigern und zu gucken, was kann man noch besser machen. Ne?
Und bei dir hast du mal Kochkurs gemacht?
Nee.
Nie?
Nee.
Und Foodfotografie? Wie hast du so gut fotografieren gelernt?
Fotografiert habe ich schon immer gern, aber halt mehr Natur oder Tiere. Und das mit dem Essen fotografieren, das kam eigentlich dann durch die Kocherei. Klar, am Anfang auch mal nur ein Handybild oder so, aber wo wir dann uns beim ersten Wettbewerb eigentlich beworben haben, da musste man natürlich auch ein Foto einreichen und so ging es eigentlich dann los, weil dann will man ja ein besonders schönes Foto machen. Und man muss dazu sagen, wir sind beide Perfektionisten. Dabei habe ich schon mal einen hohen Anspruch gehabt, dass ich ein perfektes Bild will.
Mhm.
Und ja.
Also ich meine, dass ihr Perfektionisten seid, das sieht man ja auch an euren Rezepten. Ne? Also da sind dann so Kreationen wie mit Bratwurst gefüllte Macarons, Maultaschen mit Merguez-Füllung, die sehen dann aus wie Tintenfisch, Brezel-Cupcakes mit Bärlauch-Ziegenkäse-Topping. Jetzt mal ganz ehrlich, wie kommt man denn auf sowas?
Ach, das ist eigentlich gar nicht so schwer.
Nee, das entsteht auch so. Oft haben wir eine Tapas im Kopf und machen die und irgendwie dabei kommt dann schon wieder die zündende Idee für die nächste, weil man vielleicht irgendeine Zutat hat, die man sagt, oh, die war jetzt da mit drin, aber die möchte ich mal eigens rausstellen in einer anderen Tapas. Ja, so.
Geht das so nach, ich glaube, diese Geschmackskomponente könnte besonders interessant sein mit dem und dem
auch,
zusammen?
Ja. Aber wir haben uns auch viel traditionelle Gerichte vorgenommen, die wir in eine ganz andere Form gebracht haben und nicht mehr abgewandelt haben, wo man gesagt hat, Mensch, sowas ist etwas, was man aus der Kindheit kennt, ne? Oder was für eine Region steht, wie bei uns jetzt eine Schwarzwälder Kirschtorte, das ist einfach das Erste, wo man dran denkt, wenn man der Schwarzwald hört. Und sowas knüpfen wir uns dann irgendwie vor. Die haben wir zum Beispiel als pikante Variante gemacht. Also die sieht nur noch aus wie eine Schwarzwälder, aber ist halt salzig, ne?
Ja.
Ja, und das ist ein Riesenspielplatz für uns, die Küche.
Wie ist denn das, also zum Beispiel was Anrichten und so weiter angeht, was kann man sich selber beibringen, Verena, und wo ist die Grenze, wo man sagen muss, da muss man sich vielleicht von einem Profi echt nochmal zeigen lassen, wie das geht? Oder wo du sagen würdest, da ist bei mir noch ein bisschen Luft nach oben, das kann ich noch nicht so gut.
Ja, also da muss ich noch meine eigenen Bilder angucken. Also wenn ich heute die ersten Bilder anschaue, wo ich damals sehr stolz drauf war, da lache ich heute drüber. Also da war es wirklich schlecht. Also von den Farben, von der Art des Anrichtens. Aber was wir so ein bisschen gelernt haben, was wir am Anfang auch mal den Fehler gemacht haben, das ist für mich immer so ein bisschen typisch Hobbykoch, wenn ich jetzt mehrere Komponenten auf dem Teller habe, dass ich die halt auf dem Teller so weit auseinanderlege. Also am besten eine riesen Platte und in jede Ecke eine Zutat. Und das haben wir eigentlich ziemlich schnell gelernt, nee, das ist eigentlich komplett falsch. Also umso näher man die Zutaten bringt, umso edler wirkt's danach und ja.
Also komplett falsch heißt, es ist falsch, weil es für dich andersrum besser aussieht oder weil es Spitzenköche anders machen?
Ach, nee, an Spitzenkoch würde ich da jetzt gar nicht mal denken. Mhm. Aber einfach so fürs Auge. Also das, ja.
Es sind mit Sicherheit auch Trends, wo einfach zeitlang ist irgendeine gerade Spur im Trend und das nächste Mal ist irgendein Püree auf den Teller zu streichen oder irgendwelche Erde, die man aus Zutaten nachahmt. Also es gibt schon immer so Food-Trends, die versuchen wir auch mitzunehmen, aber versuche einfach auch unsere eigene da irgendwo draus zu machen.
Ihr habt ja wirklich wahnsinnig viel Zeit und Energie neben euren Hauptberufen in dieses Hobby gesteckt und eben auch Geld in diese Küche und das Equipment und das Buch. Hat euch da mal jemand gesagt, Leute, kann das sein, dass ihr euch da in irgendwas verrennt, Verena?
Nee.
Nie?
Nee.
Ah gut, sagen wir mal, wo man mit den Kochbüchern angefangen hat, hat man uns am Anfang schon ein bisschen belächelt, ne? Und man gedacht hat, Mensch,
Also ich meine jetzt nicht wegen Wert oder so, wegen Geldwert hat eigentlich nie jemand was gesagt, wenn wir uns Geräte gekauft haben. Aber mit der Zeit eher. Weil bei uns halt wirklich sich seit Jahren nur noch alles ums Kochen dreht. Da wurde dann eher mal gesagt, ach, jetzt ruh dich doch mal wieder ein bisschen aus oder jetzt entspann dich doch mal, sowas eher. Aber jetzt so, was Anschaffungen anging, hat eigentlich nie jemand irgendwas gesagt.
Habt ihr mal gezweifelt, ob das der richtige Weg ist?
Ach, das war bei uns nie so ein vorgegebener Weg oder so ein Ziel, da wollen wir hin, sondern das hat sich immer so Stück für Stück ergeben. Ja. Also wir haben nie gesagt, wir wollen jetzt 3 Kochbücher schreiben. Wir haben irgendwann mal mit dem ersten angefangen und dann lief es halt und dann kam das nächste und wieder das nächste. Also wie gesagt, es ist nur Hobby.
Und es kam halt immer so eins zum anderen. Dann waren wir hier und da mal irgendwo im Fernsehen eingeladen oder auch im Radio. Und das hat wieder was anderes ausgelöst und so.
Also allein ein Kochbuch rauszubringen und dann auch noch im Selbstverlag, das erfordert ja unglaublich viel Mut, wenn man sich anguckt, wie viele Kochbücher jedes Jahr auf den Markt geschmissen werden. Darüber müssen wir uns gleich nochmal genauer unterhalten. Ihr seid beide selbstbewusst genug, um euch nicht nur mit Hobbyköchen in Deutschland zu messen, sondern auch mit einem Spitzenkoch. Und darüber sprechen wir gleich in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Die besten Hobbyköche Deutschlands, Manuel Wassmer und Verena Scheidel, scheuen keine Herausforderung und keinen Vergleich mit anderen Hobby- oder Spitzenköchen. Manuel, ich habe dich gesehen in einer Kochshow. Da hast du dich mit einem Spitzenkoch angelegt und zwar mit dem Sternekoch Sören Anders.
Ach Gott, nee, das ist schon so lange.
Warum hast du das gemacht?
Ja gut, da kam damals das Fernsehen auf uns zu und wollte dieses Duell Hobbykoch gegen Sternekoch. Ja, ich fand's witzig und es war natürlich auch wahnsinnige Herausforderung.
Was hast du gedacht vorher? Das läuft? Oder hast du gedacht, oh, mal gucken, was passiert?
Ah, das war noch so relativ am Anfang. Wir hatten, glaube ich, ein, zweimal vorher was im Fernsehen gehabt, aber nicht so oft. Da war ich mal schon noch ein bisschen aufgeregt und ja, ich muss sagen, das war auch ein bisschen chaotisch, das Ganze.
Sehr chaotisch.
Das lief ein bisschen chaotisch ab und es war aber wahnsinnige Erfahrung.
Es sah am Ende auf jeden Fall sehr überzeugend aus. Also es kam so rüber, als wärst du total souverän und überhaupt nicht aufgeregt gewesen.
Ja, man kann viel steigen.
Also warst du, da war ich selber überrascht, wenn man es danach gesehen hat.
Okay. Warst du denn aufgeregt?
Ja, auf jeden Fall war ich da aufgeregt. Da waren wahnsinnig viele Leute am Set, war hochkarätige Jury und ja.
Es war sehr chaotisch.
Man nimmt auch der Mund ziemlich voll, wenn man sagt, als Hobbykoch, man möchte gegen Sternekoch antreten. Ne?
Verena, also, du warst dabei.
Ich war dabei, ja, ich war im Hintergrund.
Hast du selber gesagt, ich tu mir das nicht an?
Ja. Okay. Ich war da lieber im Hintergrund.
Manu, hattest du das Gefühl, dass der Sternekoch, dass der dich ernst nimmt von Anfang an?
Ja, muss ich sagen. Also es war wirklich ein Duell, menschlich gesehen auf jeden Fall auf Augenhöhe. Der Sören war unheimlich nett und hat sich aber wirklich angestrengt, weil das finde ich auch blöd, wenn dann jemand sagt, so ja, ist so ein Mitleidsding dann macht. Ne? Nee, also das war schon echt coole Sache.
Ja, also ich hab's sehr, sehr gern geschaut, habe aber gedacht, als dann der Sternekoch seine Zutatenliste vorlas, das war dann konfierter Lachs auf Chicorée-Ragout an einer Orangen-Verblanc. Darauf legen wir Schuppen von der Jakobsmuschel. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt macht er Platz, Hirsch hier. Beeindruckt dich sowas oder denkst du dann, ach komm, die kochen auch nur mit Wasser?
Ja, klar, die kochen auch nur mit Wasser. Aber in dem Moment ist man eh in so einem Tunnel drin, da ist man nur in seinem eigenen Gericht. Da kann man gar nicht so richtig über den Tisch schauen, was der da eigentlich treibt.
Weil die Vorgabe war ja, ihr hattet eine gewisse Anzahl von Zutaten, die ihr beide verwenden musstet.
Genau,
ne?
Wir haben einen Warenkorb bekommen, also ein Grundthema. Ich glaube, gewickelt und gerollt hieß das ein. Das
ja, kann ich irgendwas gar nicht mit gestapelt erinnern. Noch.
Ja. Weil gewickelt und gerollt reicht ja nicht. Nee. Dann muss noch gestapelt sein, ist klar.
Aber der Warenkorb war eigentlich kein Warenkorb, das war eigentlich kompletter Supermarkt. Also die haben wirklich alles aufgebaut. Mhm. Man hatte, das Sternekoch hatte wirklich das Paradies. Er konnte wirklich alles machen.
Ja, also es hat am Ende nicht ganz gereicht. Es war dann bei dem Fleischgericht war eine Stimme zu wenig. Ansonsten hätte es echt gereicht. Du hättest den da wirklich wirklich schlagen können. Also das muss man echt sagen. Warst du enttäuscht hinterher oder hast du gedacht?
Nee, gar nicht. Das Ergebnis war super. Also ich hätte mich jetzt eher noch weiter hinter gesehen. Also auf den Sieg habe ich da nie spekuliert.
Okay. Verena, du hast mal gesagt, dass selbst bei Hobbykochwettbewerben die Leute euch irgendwie nicht mehr so richtig ernst nehmen. Also es ist irgendwie so, weißt du, so Spitzenköche nehmen euch nicht so hundertprozentig ernst und Hobbyköche in Wettbewerben
ja,
auch nicht.
Ja, das heißt nicht ernst nehmen, aber man steht jetzt mittlerweile so ein bisschen dazwischen. Mhm. Weil bei den Hobbykochwettbewerben, naja, da haben wir jetzt schon dreimal teilgenommen und die anderen bekommen alles von uns mit. Also es ist kein Geheimnis, dass wir erfolgreich 3 Kochbücher geschrieben haben und dass wir auch schon mit Profiküchen zusammengearbeitet haben. Und dann sagen halt auch viele, das sind doch keine Hobbyköche mehr. Hm. Das ist doch viel zu professionell, aber wir sehen uns immer noch als Hobbyköche.
Sind die
und auf der anderen Seite, wir könnten jetzt nie an einem Profikochwettbewerb teilnehmen.
Ja.
Da ist man einfach nicht zugelassen.
Wenn du sagst, die sehen euch nicht mehr als Hobbyköche, ist es so, dass euch dann irgendwie wirklich offene Antipathie entgegenkommt oder Neid oder so etwas?
Oh nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber man merkt so im Hinterton manchmal.
Wir sind halt die Konkurrenten. Wenn sie schon sehen, oh Gott, ich wieder. Hat er immer ja keine Chance. Also so ist er da wirklich. Und
ja.
So auf die Art, dürfen die da überhaupt noch mitmachen? Das sind doch jetzt schon Profis und wir sind noch keine Profis.
Was ist denn der Kick? Also ich meine, ist der Kick dann noch wirklich teilzunehmen oder zu gewinnen?
Der Kick bei der Geschichte fängt ja an mit dem Gericht entwickeln. Genau. Da haben wir uns wirklich über Monate oft Gedanken über die Gerichte gemacht, immer wieder ausprobiert und das ist einfach die eine Spannung. Die andere ist natürlich klar, wie weit schaffe ich es? Schaffe ich es, in das entsprechende Land zu kommen, was ja auch toll ist. Und die Woche ist zwar mit Kochen sehr zu, aber letztendlich Barbados ist schon ein Traum, ne? Wenn man da hinkommt. Und das ist natürlich dann schon ein Ziel. Also
man kennt sich halt auch mittlerweile. Also die meisten sind halt Wiederholungstäter, die zu dem Wettbewerb kommen, weil es sind ja auch 3 Distanzen. Also es gibt einmal eine Regio, wo man erstmal teilnehmen muss. Die Sieger kommen dann ins Halbfinale. Das ist, weil die letzten 2 Jahre in Berlin. Und dann geht es erst ins Finale. Und so trifft man natürlich immer wieder alte Gesichter dann beim Halbfinale und freut sich dann auch. Und ja, es ist schon so ein bisschen.
Wie viele Bewerber sind da so in der Regel dabei?
Da wird oft von 500, 600 gesprochen, die sich bewerben. Dies kriegen wir natürlich nie zu Gesicht. Und ich glaube, in den Wettbewerb selber gehen dann so 60, 70.
Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Rekos jetzt mittlerweile sind. Das hat sich geändert die letzten Jahre, so von der Struktur her. Am Anfang waren es, glaube ich, mal 15 Regios und bis zu 5 Teilnehmer pro Runde. Hm. Aber ich glaube, mittlerweile sind es nur 9.
Ja. Könnt ihr das einmal übersetzen? 15 Regios, das heißt was ganz genau?
Also Regionalveranstaltungen in ganz Deutschland.
In ganz Deutschland.
Ja.
Mhm. Wenn man da weiterkommt, dann kommt man in das Halbfinale. Das ist noch in Deutschland. Da treffen dann alle im Prinzip aufeinander. 15 oder so. Und
20 sogar.
20,
im Halbfinale
ja,
waren es immer 20.
Die besten 5, die schaffen es dann ins Finale und der Beste gewinnt halt.
Und was macht ihr als nächstes?
Wir sind in einer Findungsphase.
So langsam gehen euch doch die Herausforderungen aus, oder
nicht?
Ja, es
ist wirklich so.
Also im Wettbewerb haben wir jetzt erstmal eine Pause gemacht. Also dieses Jahr haben wir nicht teilgenommen.
Obwohl Thema Italien sehr verlockend wäre.
Okay, das klingt, als wäre da ein bisschen Musik drin. Seid ihr euch einig oder nicht?
Ja, da ist auch noch nicht der Eingabe oder der Einsendeschluss ist schnell drum.
Okay, doch, aber ich glaube nicht, oder so.
Und das letzte Wort noch nicht gesprochen sozusagen.
Ja, genau. Nee, wahrscheinlich eher nicht.
Weil ihr mit den Kochbüchern jetzt zu viel zu tun hattet?
Ja, wir sind halt jetzt viel unterwegs, wo wir auch irgendwo unsere Tapas präsentieren auf irgendeiner Messe oder Radio-, Fernsehinterviews. Und es ist schon schwierig, man soll Dinge nicht halbherzig machen.
Man will auch anderen mal die Chance lassen.
Das finde ich ganz großherzig von dir. Wunderbar. Ihr habt 2014 euer erstes Kochbuch geschrieben, Schwarzwälder Tapas. Das war schon ein grandioser Erfolg. Inzwischen sind zwei weitere draußen. Das jüngste, Schwarzwald Tapas 2, ist gerade zum besten Kochbuch der Welt gekürt worden. Und das, obwohl ihr keinen Verlag habt, sondern das alles selber machen musstet. Und wie man das hinkriegt, darüber sprechen wir gleich in der Gesprächszeit auf Bremen 2. Schwarzwälder Tapas 2 ist das dritte gemeinsame Kochbuch der Hobbyköche Verena Scheidel und Manuel Wassmer und wurde im Mai 2018 beim weltweit bedeutendsten Kochbuchwettbewerb, den Gourmand World Cookbook Awards, in der Kategorie Bestes Kochbuch des Jahres als Best in the World ausgezeichnet. Verena, wann habt ihr das erfahren und wie?
Ja, dort bei der Siegerehrung.
Ihr wusstet vorher gar nichts. Man kriegt nicht gesteckt, es könnte sein, dass...
Nee, das war echt eine Überraschung.
Und dann? Herzstillstand?
Ja, schon.
Manu, wie war's bei dir?
Ja, das war schon verrückt. Ich meine, erstmal qualifiziert man sich ja. Also wir haben das Ganze erstmal für Deutschland gewonnen. Und dann ist man ja in der engeren Auswahl. Ich glaube, es waren noch 15, die noch im Rennen waren. Aber dort dann tatsächlich seinen Namen zu hören und dann auf die Bühne zu müssen, das läuft dann irgendwie alles wie im Film ab.
Ja, und ich meine, das ist wirklich wie der Oscar unter den Kochbüchern. Das ist ja jetzt echt nicht irgendwas.
Ja, ne? Das ist auch wahnsinnig feierlich aufgezogen gewesen. Da waren viele hunderte von Leuten auf einer großen Bühne, mitten im Freien.
Mir so als Newcomer und
ja, das ist
kein
ja,
Verlag. Ne? Also die anderen kommen da gleich mit mehreren Mann angereist.
Genau, also ich glaube, wir sind da schon ein bisschen Exode, mit dem, dass wir unsere Bücher selber verlegen, aber dass wir die Bücher auch komplett selbst gestalten. Also wir haben eigentlich wir brauchen nur noch eine Druckerei, eine Buchbinderei, mehr brauchen wir nicht.
Wie hat das denn angefangen? Also ihr habt sozusagen die Idee gehabt, wir möchten gerne ein Kochbuch machen und habt dann gemerkt, das will kein Verlag haben. Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Nee, wir haben nie einen Verlag gesucht.
Nee. Ach nö.
Nee, das war, stand eigentlich jetzt gar nicht zur Debatte. Jetzt irgendwie da ich sage jetzt mal so, das ging ja am Kleine los. Ne? Wir haben halt am Anfang eine Auflage gedruckt, das waren damals 5000 Stück. Und das war uns jetzt nie, dass wir gesagt haben, Mensch, wir wollen das jetzt deutschlandweit vertreiben. Unser Vertrieb war jetzt erstmal nur hier in der Region. Ne? Und dann hat das halt so Fahrt aufgenommen und hat sich Stück für Stück entwickelt. Und mir wäre oft auf ein Verlage angesprochen und ich sage, Mensch, ihr habt das Verlagswesen ziemlich aufgemischt mit dem, was ihr hier macht. Und dass wir da so einen Erfolg gehabt haben, aber ich glaube, den Erfolg haben wir vielleicht auch gehabt, weil wir es selber gemacht haben. Hm. Weil wir ständig mit in den Büchern irgendwo waren, weil wir halt in den Büchern stehen und nicht noch jemand dazwischen haben, jetzt sind, eben Verlag.
Ja, wir sind für die Leute auch greifbar. Also wir haben auch Facebook-Seite und Instagram und wir kriegen auch viele Fragen und Zuschriften. Also Leute schicken uns Bilder, wo sie unsere Tapas nachgekocht haben von ihren Tapasabenden.
Und ja, ich habe das gesehen.
Hätte mir nie gedacht. Ja. Also, und da haben wir jetzt auch mittlerweile ein riesen Netzwerk aufgebaut und die Leute, wenn sie Fragen zu Rezepten haben, rufen sie uns an oder schreiben eine E-Mail und ich glaube, das halt, macht es halt auch besonders.
Aber woher nimmt man denn den Mut? Also ich finde es ja schon irre zu sagen, Verlag, nö, das machen wir nicht. Also wenn was klappen soll, muss man es selber machen. Aber diesen Mut, neben einem wirklichen gestandenen Beruf, den man noch hat, zu sagen, Kochbuch, ach, das machen wir auch nochmal eben selber. Wo nimmt man das her?
Das geht ja am Anfang los. Man sagt, man macht ein Buch. Wie groß das Buch ist, wie viele Seiten das hat, was es überhaupt am Schluss kostet, wusste man ja noch gar nicht. Das ist dann alles so Stück für Stück entstanden. Ne? Und klar, wenn man dann am Schluss mal hört, was es kostet, dann geht einem schon mal kurz die Muffe. Ne?
Ja, am Anfang waren wir schon nervös.
Wir haben halt so viel da schon rein investiert gehabt an Zeit, dass man dann da nicht mehr zurückgehen kann.
Wir sind ja irgendwann Anfang November rausgekommen im Buch, wo dann kurz vor Weihnachten die Bücher schon alle weg waren, also innerhalb von 2 Monaten, glaube ich, war die erste Auflage vergriffen.
Ja, das war ein Blitzstand.
Also wir haben nicht lang zittern müssen und dann sind wir gleich in die nächste Auflage gegangen.
Aber das müsst ihr mir jetzt echt mal erzählen, wie ihr das macht. Also ich meine, man muss wissen, dass weltweit jedes Jahr 25.000 neue Kochbücher auf den Markt kommen und die haben in der Regel eine ganz geringe Halbwertszeit. Also Jamie Oliver und Tim Melzer, die bringen jedes Jahr eins raus, da guckt man einmal rein und dann stellt man es ins Regal und freut sich drüber. Was ist bei euch anders? Warum läuft das wie geschnitten Brot?
Ich glaube, es ist einfach so, dass wir unheimlich viel Herzblut da reingesteckt haben. Das sagt vielleicht jeder, aber es ist wirklich so, wir haben wahnsinnig viel Kreativität da reingesteckt. Und uns war bei jedem Gericht irgendwo wichtig, dass das, oder bei den ganzen, dass sie auch irgendwie eine Geschichte erzählen. Ne? Das ist jetzt nicht langweilig, Rezept, ja, sondern da ist mal was Spannendes, da ist mal Witz mit drin. Wir haben hier auch eine tolle Region, muss man sagen. Der Schwarzwald ist auch eine gewisse Marke, auch weiter weg kennt man den Schwarzwald einfach. Das war vielleicht auch ein kleiner Pluspunkt. Unsere Wettbewerbe, die wir schon gemacht haben, waren auch ein kleiner Pluspunkt. Alles wie so ein kleines Puzzle, was wir zusammengeschmissen haben. Und letztendlich ist es halt eingeschlagen wie eine Bombe. Warum genau? Das muss der Leser letztendlich hören. Ja. Der Leser hat es entschieden. Ne?
Ich hole mal gerade das jüngste Buch raus. Das ist mit unglaublich viel Liebe gemacht, wie alle eure Kochbücher. Also wenn man hier blättert, sieht man neben den Rezepten, ihr habt einen Hirsch als sozusagen als Wappentier eures jüngsten
vom dritten
Buches.
Buch, ja.
Man sieht zwischen dem Hirschgeweih die Zutaten und wann sie regional am besten zu bekommen sind. Wenn Sachen über Nacht ziehen müssen oder in den Kühlschrank müssen, dann ist ein kleiner Mond dazwischen. Also einfach so mit ganz viel Herzblut und ganz viel Liebe. Ich sag mal, auf wessen Mist ist das gewachsen, das so zu machen?
Ja gut, die Gestaltung ist auch so Stück für Stück entstanden, ne? Aber die Ideen haben wir wirklich beide zusammen kreiert. Die Umsetzung am PC, das ist wieder hauptsächlich Verenas Aufgabe gewesen, oder da ist sie sehr versiert. Ich habe meistens die Rezepte niedergeschrieben. Ja, also das.
Verena, du arbeitest bei der Foodfotografie nicht mit Netz und doppeltem Boden. Bei dir wird nichts angesprayt und nichts irgendwie.
Stimmt.
Wie machst du das? Dass die Gerichte trotzdem hinterher so spitze aussehen, während ganz viele andere Foodfotografen irgendwie mit Glanzspray und allen möglichen Tricks arbeiten. Wie kriegst du das hin, dass es trotzdem toll aussieht?
Das ist eigentlich nicht schwer.
Okay.
Es ist eigentlich, ja. Es ist halt vielleicht nicht so Hochglanzbild danach, wie es jetzt die Profis machen, aber vielleicht ist auch das, dass die Leute merken, das kriege ich auch hin.
Okay.
Man braucht halt das gewisse Auge dafür, das hat Verena einfach.
Ja.
Und ich glaube, es ist halt das auch, dass mir die Gerichte selber entwickelt habe und selber fotografiere. Aber das heißt, während man das Gericht entwickelt, weiß man schon so ein bisschen, wie soll das Foto aussehen und hat es ganz genau im Kopf. Während wenn das jetzt ein fremder Fotograf macht, der kann sich ja nicht so in uns reinversetzen. Der sieht dann nur das Resultat und tut das vielleicht ins richtige Licht stellen. Aber mir, uns war vielleicht was ganz anderes dran wichtig. Ne?
Manuel versucht übrigens gerade, mich strategisch abzulenken, indem er die Bremen-Tapas anrichtet. Das Rezept extra für die Bremen 2 Hörer gemacht. Das stellen wir auf unsere Homepage. Da können Sie das nachlesen.
Es gibt leckere Nordseekrabben.
Super, speziell für mich, Verena. Ich bin dir von Herzen dankbar.
Nur für dich.
Ja, wie ich eingangs erwähnte, ich bin bei Fisch so ein bisschen picky, wie du am Anfang auch gewesen bist. Aber ich werde es probieren. Ich verspreche es, ich werde es probieren.
Ich lege noch einen Kartoffelchip drüber, dann sieht man den Fisch nicht.
Okay, das ist ein guter Trick. So hat meine Mutter das früher auch probiert. Ich habe noch mal eine Frage zu euren Rezepten, zu euren Kochbuchrezepten. Die sind echt ambitioniert. Also da sind dann wirklich so Sachen, wo ich mich frage, sind das noch Tapas oder sind das Hauptgerichte? Also so Hirschgulasch mit Glühwein und Schokolade in frittierten Pfannkuchen und das als Tapas. Da würde ich sagen, das ist irgendwie ein Hauptgericht.
Nee, also die Größe ist auf jeden Fall uns immer Tapas und auch das Thema. Natürlich sind wir hingegangen und haben oft kleine Gerichte draus gemacht. Also die typische Tapas, wie man so in Spanien kennt, kann ja auch eine Schinken oder aufgeschnittene Schinken oder ein paar Oliven sein. Das ist natürlich bei uns jetzt nicht der Fall, weil wir wollen ja Kochbücher. Das heißt, wir haben schon richtig ausgefallene Gerichte im kleinen Format.
Für wen habt ihr das Buch gemacht, Verena? Weil eben die Rezepte sind ja schon ambitioniert und viele dieser Tapas haben sehr komplizierte Zutaten oder man muss einzelne Dinge erstmal vorbereiten, um daraus dann Tapas zu basteln. Für wen habt ihr das gemacht?
Eigentlich haben wir das für alle gemacht, die Gerichte. Also es sind tatsächlich ein paar dabei, wo ein bisschen aufwendiger sind, aber das sind eigentlich die wenigsten Gerichte. Also es sind wirklich, gerade im ersten Buch sind sehr viele Gerichte drin. Bei manchen hatte ich anfangs auch noch Bedenken, oh, sind die vielleicht zu schwer? Können das die Leute so wirklich nachmachen? Also wir haben auch immer darauf Wert gelegt, dass man auch normale Küchengeräte verwendet. Also wir können jetzt daheim natürlich unsere tollsten Küchengeräte verwenden, aber das hat natürlich keiner. Und auch bei den Zutaten genauso. Also wir haben wirklich geschaut, dass normale Gewürze sind, das sind irgendwelche Gewürzsorten oder irgendwelche speziellen Salze, wo die Leute nicht haben. Und von daher, also man muss eigentlich nur den Kühlschrank aufmachen und anfangen.
Und ihr bietet, das finde ich im Übrigen auch sehr entgegenkommend für einen Laien, ihr bietet an, das Rezept zum Beispiel für Mayonnaise, ihr sagt aber auch, ihr dürft auch fertig Mayonnaise
genau
benutzen.
Genau, also wir haben geschaut, dass wir zum Beispiel kalter Hund zum Beispiel gemacht haben mit Butterkeksen. Dann haben wir die Butterkekse selber gemacht als Grundrezept. Die Leute können aber genauso hingehen und fertige Butterkekse nehmen.
Manuel, Schwarzwald-Tapas, warum gerade Zutaten aus dem Schwarzwald? Was macht die so besonders?
Wir haben hier eine Region, die wahnsinnig viele tolle Zutaten zu bieten hat. Klar, Schwarzwälder Schinken kennt jeder, aber wir haben unwahrscheinlich viele Gemüsesorten, viele Wurst- und Fleischwaren. Also wir haben ein richtiges Paradies, aus dem wir haben schöpfen können. Und wir stehen halt auch für unsere Region. Also wir leben gerne hier und wollen das halt auch nach außen tragen.
Ich hatte euch vorab gefragt, ob ihr Lust hättet, euch eine Bremer Tapas auszudenken. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass ihr gleich eine mitbringt. Ich dachte, ihr habt vielleicht eine Idee, aber dass ihr gleich anrichtet, darauf war ich nicht gefasst. Freue mich umso mehr. Wie schwierig ist das, Verena, mit typisch nordischen Zutaten Tapas zu machen? Ist euch das schwer gefallen? Oder?
Also wir mussten echt mal recherchieren, weil die nordische Küche, ehrlich gesagt, ist uns jetzt nicht ganz so gut bekannt.
Okay.
Da wir jetzt eigentlich auch nicht so oft im Norden oben Urlaub machen. Und habe tatsächlich erstmal nachgelesen, was gibt's denn in Bremen? Und natürlich der Grünkohl, der kommt dann natürlich immer über den Weg.
Ja.
Und dieser Pinkel, den man dazu isst, diese Würste.
Ja.
Aber die kriegt man natürlich bei uns nicht.
Mhm.
Und Kassler isst man ja noch dazu.
Ja, das stimmt.
Und dann Grünkohl, ist bei uns nicht ganz so einfach, auch frisch zu bekommen. Also das sind wir tatsächlich durch mehrere Supermärkte gegangen. Also vor solchen Herausforderungen steht man dann schon mal. Und dann haben wir gedacht, wir machen Grünkohl mit Kassler und Nordseekrebs. Also die Kassler, den sieht man jetzt nicht mehr, den haben wir mit in die Grünkohlmus gemacht.
Okay, dann, da ihr schon so fleißig anrichtet, wir machen gleich auf jeden Fall erstmal wunderbare Fotos für die Bremen 2 Homepage, damit man sehen kann, wie das am Ende aussieht, wenn man es richtig macht. bei euch sieht es ganz toll aus, also kleine Gläser mit einer grünen Mousse. Darauf das Weiße, Manuel, was ist das ganz genau?
Das ist ein Schmand, ein sauer Schmand. Rahmen, ne?
Und dann obendrauf die Krabben.
Genau,
extra
die,
für
die
mich.
Die Krabben.
Mhm. Mhm. Bin begeistert. Nein, ich habe euch versprochen, ich probiere das. Das ist überhaupt kein Thema. Das machen wir jetzt gemeinsam. Wie lange braucht man für so ein Rezept?
Ach, gut, ich glaube, das geht recht schnell, wobei die Mousse halt einfach stocken muss, aber im Kühlschrank.
Also. Aber die eigentliche Arbeitszeit vielleicht eine halbe Stunde, wenn überhaupt.
Habt ihr mit frischem Grünkohl?
Nee, wir haben dann tatsächlich auf TK zurückgegriffen, weil wir es echt nicht bekommen haben bei uns. Mhm.
Immerhin etwas, was man im Norden hat, was man im Schwarzwald
nicht hat. Aber das kriegt man auch überall und ich muss sagen,
okay,
also,
gut.
Das ist okay.
Okay, dann würde ich gerne mit euch gemeinsam probieren.
Ja, gerne. Ich gebe dir auch das kleinste Glas, also mit am wenigsten.
Mit den wenigsten Krabben. Okay, dann werde ich das jetzt mal probieren, obwohl ich normalerweise keine Krabben esse. Das ist sehr, sehr lecker.
Ach, die Krabben?
Mann, oh Mann.
Oder
ja,
die Krabben umfahren?
Nee, ich habe die Krabben nicht umfahren. Aber man kann ja immer sagen, es ist ein bisschen wie Hühnchen. Nein, das ist ausgezeichnet.
Das ist halt sehr,
ja, das ist
sehr
ja auch frisch. Was, weil ich sag mal, der Grünkohl, wie er halt gemacht wird, ist halt nicht gerade schön fürs Auge.
Nee, das ist richtig. Er ist sehr lecker, aber sieht nicht toll
und
aus, vor allem nicht im Glas.
Ich glaube, gerade solche alten Gerichte, glaube ich, kommen bei den Jugendlichen auch nicht mehr so gut an. Und deswegen war es uns halt auch wichtig, dass man gerade diese Zutaten das einfach in eine neue Form bringt. Und ich würde sagen, das isst jeder.
Also ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich erstmal für euren Besuch und für das tolle Rezept. Das gibt's wie gesagt auf der Bremen 2 Homepage und natürlich auch Bilder davon, wie wir es uns hier haben schmecken lassen. In dem aktuellen Buch habt ihr 130 Rezepte zusammengestellt, vom Spargeltörtchen bis zum Heimat-Sandwich. Dazu gibt's Weintipps und das Ganze ist erschienen bei Cook & Shoot, kostet 29,80 Euro. Und ihr beide, Verena Scheidel und Manuel Wassmer, war zu Gast in der Gesprächszeit bei Bremen 2. Vielen, vielen herzlichen Dank für euren Besuch.
Ja, gerne. Danke auch.
Am Mikrofon Stefanie Giese. Vielen Dank.
Bremen 2 Gesprächszeit.